ARD Sounds.
Wir schauen einer jungen Frau über die Schulter. Ihr Name lautet Amy. Amy sieht ganz anders aus als die restlichen Menschen hier. Sie blättert in einem Buch. Wenn wir an ihr vorbei aus dem Fenster schauen, sehen wir ein kleines indisches Dorf. Verschiedene Karren werden durch die Straßen gezogen. Es ist ein einfaches Leben. Dann, in einem Moment der Stille, klopft es an der Tür. Amy steht auf und öffnet sie. Vor ihr steht ein junges und verängstigtes Mädchen. Es zittert am ganzen Körper. Es ist die kleine Prena. Völlig verzweifelt bittet sie Amy um Hilfe. Und diese trifft eine Entscheidung, die hunderte Kinder retten wird. Meine Mäuse des Wissens, heute bin ich persönlich wieder richtig gespannt, weil ich über unsere heutige Protagonistin tatsächlich vorher noch gar nichts wusste. Dann sind wir von euch auf die Recherche geschickt worden und Alter, ich kann nur sagen, dass das eine sehr intensive Folge wird, für die wir auch eine Content-Warnung geben müssen. Es wird um Kinder gehen, die leider nicht das Glück haben, behütet aufzuwachsen. Stattdessen erfahren sie leider unterschiedlichsten, teils schweren Missbrauch. Hört auch diese Folge also bitte nur dann weiter, wenn ihr mit diesen Themen einigermaßen klarkommt. Wir können aber auch sagen, dass es einen positiven Dreh in dieser Geschichte gibt. Dazu müssen wir eintauchen in das Leben von Amy Carmichael. Wer sie ist, wo sie herkommt, wie es sie nach Indien verschlägt und wie sie sich für so viele Kinder einsetzt. Das alles erfahrt ihr jetzt bei uns, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Eine Frau, die nicht in ihr altes Leben passt. Leute, ich brauche euer Vorstellungsvermögen. Also, wenn ihr könnt, schließt mal bitte die Augen. Stellt euch vor, wir sind barfuß und stehen mitten auf einer Straße. Keiner gewöhnlichen aus Teer, sondern einer alten, unbefestigten mit Sand, Dreck und Steinchen. Wir müssen also darauf achten, wo wir hintreten. Gemeinsam gehen wir die Straße entlang, an vielen kleinen Häusern vorbei, Pferdekutschen kommen uns entgegen. Ein ganz besonderer Geruch liegt uns in der Nase. Salzige Luft, der Wind weht sie uns ins Gesicht, unsere Haare wehen. Vor uns liegt die irische See. Und damit welcome, welcome. Ihr dürft eure Augen gerne wieder öffnen, denn wir sind angekommen im Jahr 1867. Wir befinden uns in Irland, in einem ganz kleinen Küstenort namens Mullyle. Schätzungsweise gerade mal 500 Einwohner. Wobei, wartet, jetzt sind es 501 Mensch hier. Frisch geboren wurde gerade ein kleines Mädchen und ihr Name lautet Amy Carmichael. Sie wächst in einer für das Dorf sehr großen Familie auf, denn sie ist das älteste von 7 Kindern.
Silvana, Sarafina, Sarah Jane!
Okay, Spaß beiseite, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist. Eine essentiell große Rolle spielt in der Familie die Religion. Und hier suchen die 7 Kinder und Mama Catherine Zuflucht, als etwas Schlimmes passiert. Denn als Amy 18 ist, verstirbt ihr Vater David früh. Amy merkt, wie vergänglich Sicherheit und Gesundheit sein können. In ihr wächst daher ein Gedanke, dass sie anderen helfen will. Die Familie ist mittlerweile nach Belfast gezogen, heute die Hauptstadt von Nordirland. Und dort ist einiges los. Die Industrialisierung ist in vollem Gange. Leinen, Seile, Maschinen, Tabak und Alkohol werden in Massen produziert. Und Amy? Die trifft hier immer wieder auf junge Fabrikarbeiterinnen, die stundenlang für sehr wenig Geld arbeiten und kaum Chancen auf Bildung haben. Genau das findet Amy ziemlich unfair. Und sie beginnt etwas dagegen zu tun. 1887 gründet sie die Sunday Morning Class für die Mädchen, also die Sonntagmorgenklasse. Da geht es vor allem um die Bibel, aber auch um Bildung generell. Viele der Mädchen sind Analphabeten, also sie können nicht lesen und schreiben. Und hier lernen sie zum Beispiel auch das Lesen. Aber stopp! Wartet mal. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, ein junges Mädchen aus einem irischen Küstendorf geht in die Stadt und eröffnet einfach so eine Art Sonntagsschule für andere Frauen? Das ist zwar super schön, aber mit welchem Geld? Die junge Amy finanziert ihre Arbeit komplett über Spenden. Dadurch schafft sie es sogar, ein Gebäude errichten zu lassen. So also die Idee mit der Sonntagsschule. Was am Anfang nur ein Angebot für ihr kleines Netzwerk ist, wird schnell zu einem Hit. Immer mehr Mädchen und Frauen kommen zu Amys Sonntagsklasse, wollen am Unterricht teilnehmen. Amy gelingt es, so vielen Mädchen eine bessere Perspektive zu verschaffen. Mit jedem Jahr sieht sie größere Erfolge. Und in ihr wächst ein weiterer Wunsch. Sie möchte auch außerhalb Irlands helfen. Daher schließt sie sich der Keswick-Bewegung an. Eine christliche Gruppierung, die ihr Leben der Religion unterordnet. Und so entscheidet sie sich, ihr Leben hinter sich zu lassen. Sie will als Missionarin nach Asien gehen. Das bedeutet, dass sie dort ihren christlichen Glauben weitergeben und gleichzeitig Menschen vor Ort unterstützen möchte. Doch der Weg beginnt holpriger als gedacht. Ihre erste Station führt sie Anfang der 1890er Jahre nach Japan. Für Amy, die Großbritannien noch nie zuvor verlassen hatte, ein Kulturschock. Fremde Sprache, unbekannte Kleidung. Gleichzeitig stößt ihr Körper an seine Grenzen. Fieber, Kopfschmerzen, Erschöpfung. Sie hat mit extremen Erschöpfungssymptomen zu kämpfen. Nur 15 Monate nach ihrer Ankunft muss Amy schon wieder den Heimweg antreten. Zurück in Irland erholt sie sich zwar, doch schon bald plagt sie eine gewisse Rastlosigkeit. Sie will wieder los und so versucht sie es erneut. Nach einem kurzen Aufenthalt auf Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, erreicht sie 1895 schließlich Indien. Ein Land mit unzähligen Religionen, Traditionen und Sprachen. Ganze 22 verschiedene Amtssprachen werden gesprochen. Ein paar davon kennt ihr vielleicht, Hindi oder Punjabi zum Beispiel. Amy lernt eine andere der 22, und zwar Tamil. Und sie merkt schnell, hier in Indien wird ihr Wunsch zu helfen auf eine harte Probe gestellt. Kapitel 2: Die Kinder, die niemand schützen will. Hier bei uns in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz ist es selbstverständlich, dass wir ab unserem 6., manchmal auch schon dem 5. Lebensjahr die Schule besuchen. Zu lernen, Freunde zu finden und im besten Fall einen Abschluss zu machen. Danach geht's in eine Ausbildung, ein Studium, einen Job oder auf Reisen. Manche ziehen um, andere bleiben in der Heimat. All das haben die allermeisten selbst in der Hand. In Indien sieht das auch heute noch meist anders aus. Erst recht, wenn man dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren wird. Schon im Kindesalter lernen viele, dass Erwachsene über ihre Zukunft entscheiden. Ob sie eine Schule besuchen, früh verheiratet werden oder welchen Job sie künftig ausüben. Das entscheiden meist die Eltern, besonders das Wort des Vaters hat großes Gewicht. Vor allem in armen Familien ist dieses Konstrukt stark spürbar. Junge Mädchen werden so auch oft früh in eine Ehe gezwungen. Auch damit sie die eigene Familie nicht mehr finanziell belasten. Alles ziemlich hart. Bis heute sind schätzungsweise 70 bis sogar 90% aller Ehen in Indien arrangiert. Also das bedeutet, dass die Eltern entschieden haben, dass geheiratet wird, nicht die Kinder selbst. Für Amy ist das alles damals ein großer Kulturschock. Besonders erschüttert sie das sogenannte Devadasi-System. Übersetzt bedeutet das so viel wie die Dienerin Gottes. Dabei geht es um Frauen, die religiöse Aufgaben in Tempeln übernehmen sollen. Viele Mädchen werden schon in jungen Jahren komplett einem Tempel übergeben. Auch hier wieder, ähnlich wie bei den frühen Verheiratungen, damit sich die Familie die Kosten für das Kind sparen kann. Im Tempel erwarten sie feste Abläufe, Regeln und Rituale. Und das völlig egal, ob sie wollen oder nicht. So müssen sie täglich vor den Götterstatuen tanzen und Lieder singen, um die Götter zu ehren. Außerdem die Tempelhallen reinigen. Dazu wird von ihnen absolutes Gehorsam eingefordert. Bei vielen reißt der Kontakt zu ihrer eigentlichen Familie über die Zeit komplett ab. Und besonders schrecklich, viele der Mädchen werden auch sexuell missbraucht. Viele versuchen zu fliehen, doch in den allermeisten Fällen gelingt das nicht. denn meistens werden sie von Zivilisten in der Nähe gefunden und zurückgebracht. Als Amy dieses ganze System erkennt, will sie helfen. Sie schmiedet dafür einen Plan, für den sie auch ihr Auftreten verändern muss. Ihre europäischen Kleider bleiben im Schrank. Stattdessen schmeißt sie sich in dunkle, traditionell indische Gewänder. Sie will die indische Kultur in sich aufnehmen. Spätere Berichte erzählen sogar davon, dass sie ihre helle Haut mit Kaffee abgedunkelt haben soll, um noch weniger aufzufallen. Und dann kommt der Moment von ganz am Anfang. Ein Moment, der alles verändert. An ihrer Tür klopft es. Als Amy aufmacht, steht da dieses kleine, ängstliche Mädchen. Sie ist 7 Jahre alt und heißt Prena. Wie genau sie Amy kennengelernt hat, ist nicht ganz klar. Vielleicht hat sie von ihr gehört, dass sie hier ist, um zu helfen. Und Prena braucht diese Hilfe dringend. Auch sie ist ein Tempelmädchen, gerade frisch geflohen und das schon das 2. Mal. Beim 1. Mal sucht sie Zuflucht bei ihrer eigenen Mutter, doch die bringt sie aus Angst vor Bestrafung wieder zurück in den Tempel. Als Prena das alles Amy erzählt, weiß diese, dass sie eigentlich keine Wahl hat. Schickt sie das Mädchen zurück, wird Prena wohl schlimme, harte Strafen bekommen. Behält sie Prena bei sich, stellt sie sich gegen das System. Und das kann weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Aber es ist das einzig Richtige. Amy entscheidet sich, das Kind zu beschützen. Sie nimmt Prena in ihre Obhut. Kurzzeitig leben sie gemeinsam in Amys Unterkunft. Dann mietet diese einen besonderen Zufluchtsort. Dort sollen noch mehr gefährdete Mädchen unterkommen. Wie schon in Belfast gelingt es ihr auch in Indien, eine Gemeinschaft zusammenzubringen. Als sich das Ganze rumspricht, finden immer mehr junge Mädchen ihren Weg in das neue Zufluchtshaus. Amy bietet ihnen Sicherheit, etwas zu essen und sogar den Zugang zu Bildung. Zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren die Mädchen keine Ablehnung, sondern Zuneigung, Bestätigung und Liebe. Doch nicht allen gefällt, was Amy da macht. Kapitel 3: Ein Zuhause gegen das System. In Donavur, dem kleinen südindischen Ort, wo Amy ihr Zufluchtshaus aufgemacht hat, beginnt eine Debatte. Und diese wird zu einem handfesten Streit. Je mehr Kinder Schutz bei Amy finden, desto größer wird auch der Widerstand in der konservativen Bevölkerung. Viele Familien fordern ihre Töchter zurück. Auch zahlreiche religiöse Autoritäten sehen in Amys Verhalten einen Angriff auf die Religion und alte Traditionen. Amy wird in Teilen sogar vorgeworfen, die Kinder entführt zu haben. Es kommt zu Gerichtsverfahren und heftigen Auseinandersetzungen. Amy gerät in dieser Zeit unter massiven Druck. Doch sie hält diesen Stand und bekommt auch Rückhalt. Denn Indien ist zu dieser Zeit ein Kolonialstaat des britischen Empires. Amy als Irin steht unter dem Schutz der britischen Flagge. Das erleichtert ihre Verteidigung gegen den Widerstand. Außerdem erhält sie regelmäßig Spenden von der Church of England. Und so kann ihr Zufluchtsort über die Jahre immer größer werden. Bald sind es mehrere hundert Kinder, die in Amys sicherem Haus leben können. Es werden Schlafräume gebaut, auch Klassenräume für den Unterricht, eine eigene Krankenstation, Werkstätten. Immer mehr Kinder finden Zuflucht. Und sie beginnen, Amy konsequent Amma zu nennen. Das ist das indische Wort für Mama. Mittlerweile sind es übrigens nicht mehr nur heranwachsende Mädchen, die Amy aufnimmt. Auch Jungs und Babys finden in Donavur ein sicheres Zuhause. Die meisten sind nach wie vor geflüchtet. Aber manche Kinder werden auch direkt von ihren Eltern zu Amy gebracht, wenn sie sich nicht mehr um sie kümmern können. Wie viele Kinder Amy genau rettet, lässt sich heute nicht sicher sagen. Historiker sprechen von mehreren hundert, manche Schätzungen sogar von über 1000. Wichtiger als die Zahl ist jedoch das, was dort entsteht. Eine sichere Gemeinschaft mit familiären Verhältnissen. Amy schreibt eine Heldengeschichte. Doch leider soll damals noch ein tragisches Kapitel folgen. Es passiert, als sie die Baustelle eines neuen Krankenhauses für ihre Missionsstation besichtigt. Sie übersieht im Dunkeln ein ausgehobenes Loch und stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Sie bricht sich das Bein und verletzt sich schwer an der Wirbelsäule. Die Folgen sind drastisch. Ihre letzten 20 Lebensjahre muss sie im Bett verbringen. Sie verbringt auch diese Zeit in Indien. Schreibt fast 40 Werke, Briefe, Bücher, Gedichte und kehrt nie nach Irland zurück. Am 18. Januar 1951 stirbt Amy Carmichael im Alter von 83 Jahren einen friedlichen Tod. Auf ihrem Grabstein steht kein großes Denkmal, nur ein kleines Vogelbad. Ihr findet ein Bild als Nummer 1 in den Shownotes. Auf der Säule steht nur ein einziges Wort als Inschrift. Amma. Wie passend. Denn Amy Carmichael wurde zur liebenden Mutter für hunderte Kinder. Zusammenfassung: Amy Carmichael wird in einen sehr religiösen Haushalt geboren und entscheidet sich dafür, Missionarin zu werden, also in ferne Länder zu reisen und das Christentum zu predigen. Eine Tätigkeit, die heute übrigens teils sehr kritisch gesehen wird. Vielen kolonialisierten Ländern würde häufig eine fremde Religion aufgezwungen werden, unter dem Deckmantel etwas Gutes zu tun. Häufig wird hinterfragt, ob es wirklich darum geht, Menschen zu helfen oder Menschen einfach vom eigenen Glauben zu überzeugen. In Amys Fall kann man allerdings sagen, sie hat geholfen. Und zwar unzähligen Kindern. Denn als sie 1895 nach Indien reist, merkt sie schnell, wie stark Armut, Religion, Familie und gesellschaftliche Regeln das Leben vieler Menschen hier bestimmen. Besonders erschüttert sie das Devadasi-System, in dem zahlreiche Mädchen in Tempelstrukturen geraten und unterschiedlichste Ausbeutung erleben. Als die 7-jährige Prena zu ihr flieht, entscheidet Amy, ihr zu helfen. Daraus steht in Donavur ein Schutzort für gefährdete Kinder. Trotz Widerstand, Vorwürfen und Gerichtsverfahren wächst die Gemeinschaft immer weiter. Kinder bekommen dort Essen, Bildung, medizinische Versorgung und ein Zuhause. Aus anfangs einer Handvoll werden mit der Zeit hunderte Jungs und Mädchen, die in dem Ort Zuflucht und in Amy eine Mutterfigur finden. Nach ihrem Tod verschwindet der Ort übrigens nicht. Donavur Fellowship besteht weiter. Heute ist es eine Organisation mit Kinderbetreuung, Bildung, medizinischer Arbeit, Frauenförderung, Altenpflege und Gemeindearbeit. Amy wäre sicher stolz, wenn sie wüsste, dass ihr Drang, Gutes zu tun, auch heute noch weiterlebt. Wow, also die Folge, die hat es echt mal wieder in sich. Also erstmal ist es schrecklich, was vielen Kindern in Indien alles widerfahren ist und auch heute sehr wahrscheinlich noch widerfährt. Umso schöner, dass Amy so bedingungslos geholfen hat, dass so viele Kinder dann doch noch eine Kindheit erleben durften. Wirklich schön. Schreibt uns gerne all eure Fragen rund um Amy und das ganze Thema. Die beantworten wir euch dann in der nächsten Folge. So wie jetzt alles rund um unsere Kämpferin der letzten Woche, Ada Blackjack. Eine Sache hat euch alle mit Recht brennend interessiert. Unter anderem Friederike, Antonia, Cassia, Paula, I Love Cats and Flutes, Elias und Hannah. Zoe, was ist denn mit der Katze passiert? Wurde sie auch gerettet? Und ja, Leute, zum Glück. Die Schiffskatze Victoria hat das eisige Abenteuer auf der Insel überlebt. Als das Rettungsschiff im August 1923 eintrifft, wird auch sie zusammen mit Ada sicher gerettet und kehrt wohlbehalten auf das Festland zurück. Nummer 2 kommt von Techno Brother. Er möchte wissen, wo Ada das Brennholz finden konnte, wenn es dort doch so kalt war. Sehr smarte Frage und du hast recht, auf der eisigen Insel in der Arktis wächst eigentlich kein einziger Baum. Aber Ada sammelt mühsam angespültes Treibholz am Strand, welches sie dann zum Heizen nutzt. Die nächste ist von Stian. Hat Ada dann nur die $50 pro Monat oder hat sie dann sozusagen eine Gehaltserhöhung bekommen? Hier lautet die Antwort leider nein. Ada bekommt keine Gehaltserhöhung, sondern wird vom ausländischen Expeditionsleiter nach ihrer Rückkehr sogar um einen Teil ihres verdienten Geldes betrogen. Er behauptet, das Geld sei wegen des Scheiterns der Mission knapp gewesen. Später erhält sie aber doch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung. Denn die Veröffentlichung ihrer Tagebücher samt ihrer spannenden Überlebensgeschichte bringen etwas Geld im Verkauf ein. Und die letzte Frage kommt von Feline. Haben sie es am Ende denn geschafft, die Insel für sich zu beanspruchen? Und nein, der Versuch, die Insel dauerhaft zu beanspruchen, scheitert letztendlich komplett. Obwohl Ada 2 Jahre auf Wrangel Island überlebt. Der Grund liegt darin, dass sie als privatangestellte Näherin keine offizielle staatliche Macht besitzt. Sie ist keine offizielle Expediteurin, die einen Ort beanspruchen kann. Die Sowjetunion nutzt diese Schwäche damals übrigens aus. Sie schickt 1924 ein Kriegsschiff zur Insel, lässt ein paar Männer für 2 Jahre bleiben und hisst damit dort die russische Flagge. Bis heute gehört sie daher zu Russland. Und damit, meine liebsten Mäuse, sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Denn die Aufmerksamen unter euch werden schon festgestellt haben, was jetzt nicht kommt. Richtig, die Umfrage. Denn die nächste Folge ist ja Nummer 40. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir überraschen euch mit einem Thema. Also könnt ihr euch ganz entspannt zurücklehnen. Wir hören uns dann mit der Special-Folge am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Bis dahin wie immer ganz viel Liebe an jeden und jede einzelne von euch und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ah, sorry, nicht ganz, hier bin ich nochmal, denn ich habe heute mal wieder einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Und zwar geht's da um eine ganz ähnliche Geschichte. In der geht es auch um eine Frau, die einfach in Freiheit leben wollte und dafür aber mehrere Jahre ins Gefängnis musste. Oma, lass reden. So heißt der Podcast und in dem geht Hostin Luise mit ihrer Oma Gunni auf eine Reise in die Vergangenheit. Denn Gunni wollte mit ihrer Familie aus der DDR fliehen und wurde dabei von der Stasi geschnappt. Im Podcast sprechen sie darüber, warum Gunni unbedingt aus der DDR raus wollte, warum war das so riskant damals, wie wurden sie erwischt. Außerdem besuchen sie das Gefängnis, in dem Luises Oma war. Sie sprechen über Zwangsarbeit, über die Verhörmethoden der Stasi und wie man das alles aushält, wenn man doch eigentlich nur in einem freien Land leben möchte. Oma, lass reden, könnt ihr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt, hören. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Bis nächste Woche.